Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Herzlich willkommen, ich bin Ellen Hering und ich finde es schön, dass Sie zuhören. Ciudad Juárez, sollten Sie von dieser Stadt schon mal gehört haben, dann sicher nichts Gutes. Ciudad Juárez liegt an der mexikanisch-US-amerikanischen Grenze und wurde vor ungefähr 10 Jahren international bekannt wegen mysteriöser, extrem brutaler Serienmorde an Frauen. Und zwar nur an Frauen. Der Begriff Femizid, man könnte sagen Mord aus Frauenhass, hat in Ciudad Juárez seine Heimat. Außerdem der Drogenhandel, die Prostitution und inzwischen auch tausende gestrandete Migranten aus Zentralamerika, die nicht mehr weiterkommen in die USA. Aber wie immer und überall ist das, was wir an Katastrophen so kurz zusammenfassen, immer nur ein Teil der Wahrheit. Ciudad Juárez ist eine lebendige Stadt, trotz allem. Katrin Zeiske und Erika Harzer waren gerade dort.
Bueno, llegamos aquí a la línea donde está el puente, el cruce.
Hier sind wir an der Grenze, an der Brücke, am Übergang. Hier steht ein großes, 2,5 Meter hohes Kreuz. Darin sind sehr große schwarze Nägel geschlagen. An jedem davon hängt der Name einer Frau, die hier in der Stadt ermordet wurde. Die schwarze Farbe des Kreuzes und der rosa Hintergrund finden sich an fast jeder Straßenecke der Stadt wieder.
Lisbeth Núñez stützt sich auf ihr Fahrrad. Sie zeigt auf das riesige Kreuz voller kleiner weißer Zettel. Es steht an einer von 4 Brücken, die in Ciudad Juárez den Grenzfluss Rio Bravo überqueren und den Weg freimachen in die USA, für diejenigen, die Papiere haben. Gegenüber liegt Texas und die Schwesterstadt El Paso. Ciudad Juárez ist international bekannt geworden als brutale Serienmorde an Frauen, die Stadt erschütterten. Der Begriff Femizid tauchte hier erstmals auf und wurde im Jahr 2012 sogar ins Strafgesetzbuch Mexikos aufgenommen. Aber aufgeklärt ist trotzdem kaum eines der Verbrechen. Deshalb protestiert Liz Núñez. Sie ist 21, Studentin und Aktivistin. Liz setzt sich aufs Fahrrad und fährt zu einem Wandgemälde der jungen Künstlerin Isabella Cabanillas auf einer Mauer an einer der vielbefahrenen Hauptstraßen im Zentrum dieser hektischen Stadt.
Das ist der Mural de Isa.
Das ist das Wandgemälde von Isa. Sie hat es, glaube ich, 2 Wochen, bevor sie umgebracht haben, gemacht. Es hat viele gemalte Augen, aber das zentrale Gesicht hat keine Augen. Mir macht es Angst. Aber es ist hier an dieser Hauptstraße und mitten im Zentrum sehr bedeutend. Und es macht Mut. Es sagt dir, die Straßen gehören uns und wir werden sie uns nehmen.
Der Terror hält bis heute in Ciudad Juárez an, auch wenn die Gewalt weniger geworden ist. Der Begriff Femizid versucht, den Frauenhass zu erfassen, der hinter all den Gewaltverbrechen steht. Frauenmorde gibt es in allen Gesellschaftsschichten und Täter kann jeder sein, der Ex-Partner, der Stiefvater, der Nachbar. Ciudad Juárez ist ein trauriges Beispiel dafür. Liz hat ambivalente Gefühle zu ihrer Stadt.
Ich mag die Stadt. Ich bin aber auch zornig und wütend, nicht nur wegen Isabel, sondern wegen aller getöteten Frauen.
In Ciudad Juárez ist die Geschichte der Frauenmorde eng mit der Geschichte der Drogenkartelle verbunden. Das Juárez-Kartell begann in den 90ern damit, Frauen systematisch zu entführen, sie brutal zu vergewaltigen und zu ermorden. Alle Opfer waren junge Maquila-Arbeiterinnen, zugezogene Migrantinnen, abgefangen auf dem Weg zur Arbeit. Frauen, die keine Lobby haben, Familien, die sich keine teuren Anwälte leisten können, Opfer, die nie Gerechtigkeit erfahren. Heute wehren sich Frauen laut und öffentlich gegen Femizide. Das ist nicht ungefährlich, denn in der Grenzstadt herrscht nach wie vor das Gesetz des Stärkeren, das der Männer. In der geschäftigen Fußgängerzone der Altstadt, unweit der Kathedrale, suchen Händler und Straßenkünstler ihr Glück. Dort hat die Stadtverwaltung rote Schilder aufgestellt. Alto, Stopp, steht darauf, wie auf einem Verkehrsschild. Aber gemeint sind nicht die Autos, sondern die Männer. Stoppt die Gewalt gegen Frauen. Ciudad Juárez ist aktuell die Stadt mit der 2. höchsten Mordrate Mexikos. Die Zwillingsstadt El Paso in Texas hingegen gilt als eine der sichersten Städte der USA. Die Gegensätze könnten nicht größer sein, aber dennoch ist das Leben in beiden Städten nicht voneinander zu trennen. Vor der Pandemie überquerten die Menschen täglich die Grenze in beiden Richtungen. Viele arbeiten, leben, lieben, studieren, wohnen auf dieser oder jener Seite der Grenze.
Es ist eine frontera porosa, donde esas reglas en realidad se respetan poco.
Es ist eine durchlässige Grenze, deren Regeln nicht wirklich respektiert werden, weil sie aus Washington und weil sie aus Zentralmexiko kommen. Vor Ort werden eigene Regeln aufgestellt, eigene Formen, mit der Grenze umzugehen.
Leobardo Alvarado lebt in Ciudad Juárez. Er ist Mitte 40 und arbeitet als Journalist. Wie die Mehrheit seiner Nachbarn ist auch er irgendwann in die schnell wachsende Industriemetropole an der Grenze gezogen, auf der Suche nach Bildungschancen, nach einem guten Arbeitsplatz. Seit der Corona-Krise dürfen nur American Citizens und Personen mit Arbeitsvisum in die USA einreisen. Viele Familien, die auf beiden Seiten der Grenze leben, sind seither getrennt, weil die Angehörigen auf mexikanischer Seite nur über Besuchsvisa verfügen. Doch was für Menschen gilt, gilt nicht für Waren. Nach wie vor stauen sich die Laster vor der Grenzbrücke Santa Fe, die die Produkte aus den Billiglohnfabriken aus Ciudad Juárez auf den US-Markt transportieren.
Ich heiße Cynthia und arbeite bei Stratec Mexiko. Da stellen wir Einzelteile für Autos her, wie Schlüssel, Tür und Kofferraumverriegelungen als Chip.
Cynthia Mora ist 30 Jahre alt und Mutter von drei Töchtern. Seit 10 Jahren arbeitet sie in der Maquila-Industrie. Wenn sie zur Schicht geht, passt ihr Ex-Partner auf die Kinder auf und umgekehrt. Sie verdient umgerechnet 75 Euro die Woche und hat eine Krankenversicherung.
An meinem Arbeitsplatz setze ich 9 Einzelteile zusammen. Das erfordert sehr viel Feingefühl, denn es ist sehr wichtig, sogar lebenswichtig. Wenn in einem Notfall die Autotür nicht aufgeht, wie kommst du da raus? Meine Schicht beginnt um 4 Uhr nachmittags. Meine Hände müssen schnell sein, müssen 1400 Teile am Tag zusammensetzen. Um 5:30 gibt es Essen, bis 6. Dann haben wir um 7 Uhr 10 Minuten Pause, um aufs Klo zu gehen oder Wasser zu trinken. Um 8:30 gibt es Abendessen. Sie geben uns 20 Minuten Zeit. Und um 10 Uhr abends ist die letzte Pause. Dann arbeite ich weiter bis 12:30. Und dann hört die Schicht auf. Es ist sehr anstrengend, immer in der gleichen Haltung zu stehen.
Cynthia hatte Glück. Als die Pandemie begann, schloss das Unternehmen und zahlte die Löhne weiter. Andere Weltmarktfirmen widersetzten sich den Anweisungen der mexikanischen Regierung, machten weiter wie vorher und entwickelten sich zu Infektionszentren. In Ciudad Juárez starben viele Industriearbeiter an Covid-19. Erst nach diesen Todesfällen führten die Unternehmen Schutzmaßnahmen ein. Rund 300 Montagefabriken gibt es in Ciudad Juárez. Die ersten wurden in den 1960er Jahren gebaut. Den großen Aufschwung gab es dann mit der 1994 gegründeten Freihandelszone NAFTA zwischen den Ländern Mexiko, USA und Kanada. In Mexiko gab es billige und qualifizierte Arbeitskräfte. Sie kamen in Scharen und Ciudad Juárez wuchs und wuchs und wuchs, so schnell wie keine andere Stadt. Auch Cynthia Moras Eltern zog es in den Norden auf der Suche nach Arbeit. Jetzt, während der Pandemie, ist alles schwieriger geworden. Cynthia hat nicht nur Angst vor Corona. In ihrem Wohnviertel gibt es auch viel Gewalt.
Ich bin schon 3-mal überfallen worden. Auf dem Weg von der Bushaltestelle bis nach Hause hatte ich schon die Pistole am Kopf. Sie haben mir meine Sachen weggenommen, aber ich kann ja nicht aufhören zu arbeiten. Jetzt renne ich, sobald ich aus dem Bus steige. Meine Töchter verlassen nie das Haus. Manchmal, wenn du auf die Straße gehst, gibt es einen Schusswechsel oder Mädchen werden entführt. Und ich habe ja nur Mädchen. Die Angst zerfrisst mich. Ich gehe nie aus, egal ob Quarantäne oder nicht. Ich habe uns ein kleines Schwimmbecken gekauft und damit sitzen wir im Hof. Ich sage niemals zu ihnen, weil es draußen gefährlich ist, sondern sage, besser ich bin mit euch dreien alleine. Und sie antworten, ja, das ist besser so, Mama.
Dabei kann die Wüstenstadt an der Grenze zu den USA auf bessere Zeiten zurückblicken, weiß Leobardo Alvarado.
Ciudad Juárez in la década de los 40, de los 50.
In den 40er, 50er Jahren waren die Städte Tijuana und Ciudad Juárez an der mexikanischen Grenze spektakulär. Hierher kamen Künstler aus den Vereinigten Staaten, aus Hollywood, aber auch aus Mexiko, um ihr Glück zu machen oder neue Karrieren zu starten, zu denen diese Stadt sie inspirierte. Es waren Leute wie Al Capone oder Marilyn Monroe und viele andere. Die Liste ist lang.
Heute glänzen riesige weiße Fabrikhallen in der Sonne, diverse Fastfood-Ketten aus den USA säumen die mehrspurigen Straßen, die durch die Stadt führen. In den Wohnvierteln im Westen und Süden der Stadt, zur Wüste hin, sind hingegen viele Straßen unbefestigt. Die Vorgärten sind mit Paletten und alten Federrosten von Matratzen eingezäunt. In der einst lebendigen Innenstadt stehen Häuser leer, viele Gebäude sind zerfallen. Das sind die Spuren der blutigen Gewalt, die der sogenannte Drogenkrieg hinterlassen hat. Wem gehört Ciudad Juárez? Diese Machtfrage stellen bis heute die Drogenkartelle. Es geht um die Verteilung des Territoriums. Während der Quarantänezeiten durch die Covid-19-Pandemie nahm die Gewalt in Mexiko zu und damit auch in Ciudad Juárez. Der internationale Lockdown zwingt die Kartelle, sich neu aufzustellen. Doch Ciudad Juárez allein aus einer Perspektive der Gewalt zu betrachten, hält Leobardo Alvarado für falsch.
Die meisten Menschen in der Stadt leben von der Arbeit in der Fertigungsindustrie. Die Menschen gehen jeden Tag zur Arbeit. Sie kämpfen für ihre Familien, sie kämpfen mit den sozialen Problemen und gegen den Hunger. Die Gewalt spielt sich innerhalb all der Netzwerke ab, die mit dem Drogenhandel verbunden sind. Im Umfeld dieser aggressiven Gewalt werden viele unschuldige Menschen getötet, viele Menschen, die damit nichts zu tun haben. Dafür wird dann der Begriff Kollateralschaden verwendet, so als ob es dadurch irgendwie gerechtfertigt werden könnte.
Die vier Brücken, die das mexikanische Ciudad Juárez mit der Zwillingsstadt El Paso in Texas verbinden, sind nur scheinbar das Tor zur Welt. Die Grenze ist schwer bewacht. In der Casa del Migrante, der Migrantenherberge der katholischen Kirche, warten manche Geflüchtete schon seit Ende 2018 darauf, in die USA zu kommen. Damals machten sich verzweifelte Menschen aus Mittelamerika in einer Karawane auf den Weg in den Norden und strandeten an der Grenze, zum Beispiel in Ciudad Juárez. Denn Donald Trump ordnete damals an, dass alle Asylsuchenden ihre Anträge in Mexiko stellen müssen. Schon Anfang 2019 warnte Padre Javier Calvillo, Leiter der Herberge, vor einer tickenden Zeitbombe.
Hier treffen sich die Geflüchteten aus dem Süden mit denen, die innerhalb Mexikos vertrieben wurden. Dazu kommen viermal die Woche Menschen, die aus den USA abgeschoben wurden. Jetzt sollen wir auch noch die mehr als 10.000 Asylsuchenden aufnehmen. Wie soll das gehen? Es wird eine humanitäre Krise. Dafür sind wir nicht vorbereitet.
Mit 850 Menschen ist die Herberge, die nur für 700 ausgestattet ist, seit Monaten überfüllt. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist sie hermetisch abgeriegelt. Doch täglich kommen Menschen aus dem Süden neu in die Stadt. Darauf reagieren zivilgesellschaftliche Initiativen. Sie gründeten mit der finanziellen Unterstützung von UN-Organisationen eine Quarantänestation. Die Sozialarbeiterin Rosa Mani wohnt im umfunktionierten Hotel Flamingo und steht dem Team der Quarantänestation vor. Sie hat lange ohne Papiere in den USA gelebt, dort gearbeitet und eine Familie gegründet. Ihre Kinder leben noch in den USA. Sie selbst ging zurück nach Mexiko und konnte nicht wieder einreisen. Als sie es dennoch versuchte, wurde sie abgeschoben nach Ciudad Juárez, eine Stadt, deren Namen ihr viel Angst machte.
Denn für Frauen ist es sehr gefährlich. Aber als ich die Stadt und ihre Menschen kennenlernte, gab es etwas, in das ich mich verliebte. Juárez hat die liebevollsten Menschen der Welt. Trotz all dem, was diese Stadt erlitten hat, sind es Menschen, die helfen, die Ja sagen zu einer besseren Welt.
Für die in Ciudad Juárez Gestrandeten gibt es zurzeit überhaupt keine Möglichkeit, einen Antrag auf Asyl in den USA zu stellen. Wegen Corona gibt es keine Anhörungen. Rund 6.000 Menschen warten auf bessere Zeiten.
Trotzdem ist das Hotel voller Menschen, die niemals aufgehört haben zu träumen. Trotz der Pandemie herrscht in jedem Zimmer Hoffnung. Die Menschen wissen nicht, was hier passiert oder wer wir sind. Wenn sie wieder gehen, gehen sie zufrieden, mit einer neuen Perspektive. Sie haben psychologische und asylrechtliche Orientierung erhalten, damit sie einschätzen können, ob ein Asylantrag in ihrem Fall Erfolg haben kann.
Rosa Mani schickt nach dieser Klärung die Asylsuchenden weiter in eine der Herbergen der Stadt. Dort rückt man zusammen, auch wenn Padre Javier Calvillo eigentlich schon lange keinen Platz mehr hat.
Die Grenzstadt Ciudad Juárez in Mexiko. Es gibt dort mehr als nur Gewalt. Der derzeitige mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hat noch ein paar andere Probleme, zum Beispiel mit seinem Lieblingsprojekt, dem Tren Maya, dem Maya-Zug. Dieser touristische Zug soll die archäologischen Stätten im Süden Mexikos verbinden und den umliegenden Dörfern Wohlstand bringen. Es ist ein Großprojekt. 5,4 Milliarden Euro soll es kosten, 1500 Kilometer lang soll die Strecke werden. Aber diejenigen, die davon angeblich profitieren werden, sind keineswegs begeistert. Anne Demmer war an der Baustelle.
Maria läuft barfuß gestützt auf einen Wanderstock die Schienen entlang. Durch ihren Ort fährt bereits ein Zug. Diese Schienen sollen gegen neue ausgetauscht werden. Für den Tren Maya muss die 60-jährige Maya Indígena ihr Haus räumen. Ob sie eine Entschädigung bekommt, wann sie umgesiedelt wird, weiß sie nicht. Die Regierung habe kein Geld, wurde ihr gesagt. Sie macht sich große Sorgen, genau wie viele Anwohner und Ladenbesitzer, die an der geplanten Strecke leben und arbeiten. Rosa will sich genau deswegen wehren. Sie hat sich mit 16 weiteren indigener Gemeindevertretern, die rund um die archäologischen Stätten von Palenque leben, zusammengeschlossen und Beschwerde beim lokalen Gericht eingereicht. Ihren richtigen Namen will sie lieber nicht nennen, aus Angst vor Repressalien. Wir wurden nie informiert, aber wir haben ein Recht auf Information. Es gab eine offizielle Befragung zum Tren Maya. Auch da wurden wir nicht berücksichtigt. Es wurden nur einige Gemeindevertreter eingeladen. Was dabei rauskam, wissen wir nicht. Der Tren Maya ist das Lieblingsprojekt des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, das er auch in der Corona-Krise stoisch vorangetrieben hat.
Es ist viel Zeit vergangen, in der diese Region nicht berücksichtigt wurde. In den letzten 40 Jahren ist nur Cancun gewachsen, die Riviera Maya. Der Rest der Region lag brach. Deswegen sind die Menschen weggegangen. Mit diesem Projekt wollen wir die Entwicklung fördern und viele neue Arbeitsplätze schaffen. Mit dem Zug wird man die Möglichkeit haben, die alten archäologischen Maya-Städten und gleichzeitig die neuen Städte in der Region kennenzulernen.
De conocer las antiguas ciudades mayas y las nuevas ciudades.
Mehr als 80.000 Arbeitsplätze sollen mit dem Tren Maya entstehen. Der Tourismus angekurbelt werden. Gleichzeitig soll er als Güterzug fungieren und als Transportmittel für die lokale Bevölkerung dienen. Die Direktorin der Nichtregierungsorganisation Pro Natura in Mérida, Maria Andrade, ist nicht per se gegen den Zug. Doch für sie hat das gegenwärtige Konzept weder Hand noch Fuß. Wir sehen keine klare Strategie, dass die lokale Bevölkerung auf den Tren Maya vorbereitet wird. Unsere Erfahrung ist, dass man erstmal in die Leute investieren muss. Sie müssen für den Tourismus ausgebildet werden. Die Sprache ist schon ein Problem, sie sprechen kein Englisch. Die Nutzung der sozialen Medien, die man ja für den Tourismus braucht, dafür müssen sie geschult werden. Auch der Regenwald in der Region, die zweitgrößte Lunge des Kontinents, sei in Gefahr. Für die neue Bahnstrecke müssen Bäume gefällt werden. 600 Hektar Regenwald sind betroffen. Neue Siedlungen sollen neben archäologischen Stätten entstehen. Die Pläne bedrohen nicht nur Flora und Fauna, sondern damit werde auch das bereits bestehende Wasserproblem, gerade in Calakmul, verschärft.
Davon wird der Tourismus, die Landwirtschaft, die Wirtschaft in der Region betroffen sein. Wir kennen das aus dem Norden des Landes, welche Konflikte das Thema Wasser in sich birgt. Währenddessen baut José Pérez Hernández im Palenque bereits an der Zugstrecke für den Tren Maya. Die Sonne brennt auf ihn herab. Er trägt Mundschutz, einen blauen Bauhelm, dicke Handschuhe.
Das Projekt ist wirklich eine super Idee. Die Leute werden hier in Chiapas davon profitieren. Die Arbeitslosigkeit ist groß. Durch den Tren Maya gibt es nun viel Arbeit. Vorher habe ich als Maurer gearbeitet. Jetzt habe ich hier eine Chance bekommen. Ich verdiene ein bisschen mehr. 400 Pesos am Tag.
Das sind umgerechnet 15 Euro für harte Arbeit. 2 Jahre lang wird er für den Tren Maya gebraucht, kalkuliert José. Wie es danach weitergeht, weiß er nicht. Hört man sich entlang der Strecke um, gibt es viele, die große Hoffnungen in den Zug setzen. 6 Beschwerden wurden allerdings auch in den letzten Monaten von Indigena-Gemeinden und Organisationen eingereicht. Eine Gruppe hat auf einem Streckenabschnitt damit sogar einen Baustopp erreicht. Das Gericht hat ihnen Recht gegeben. Dem mexikanischen Präsidenten ist das ein Dorn im Auge. Er wirft ihnen vor, dass sie mit Hilfe von ausländischer Unterstützung den Maya-Zug boykottieren.
Ich habe die Informationen über all die angeblich unabhängigen Organisationen der sogenannten Zivilgesellschaft erhalten, die Geld bekommen, einige davon aus dem Ausland, damit sie sich gegen den Tren Maya stellen. Sie verkleiden sich für Geld als Umweltschützer oder Menschenrechtler.
Der Vorwurf richtet sich auch gegen die Grünen nahe Heinrich-Böll-Stiftung, die Organisationen im Bereich Gender, Menschen- und Umweltrechte unterstützt, darunter auch 2 Organisationen, die Beschwerden gegen das Megaprojekt eingereicht haben. Der Büroleiter David Bartels sieht die wachsende Gefahr, dass der Raum für kritische Stimmen gegen AMLO, wie der mexikanische Präsident kurz genannt wird, immer mehr eingeschränkt wird.
In der Tat ist das nicht das erste Mal, dass er gegen die sogenannte Zivilgesellschaft, dass er gegen die vorgeht. Das war bisher vor allen Dingen rhetorisch. Das tut AMLO und er tut es deswegen, weil diese ihm eben sehr unbequem sind, weil sie ihn kritisieren, ne, als ob Opposition per se verboten sei oder als ob vom Ausland Geld zu bekommen per se etwas schon Vaterlandsverrat oder so weiter war. Das hat er nahegelegt.
Genauso wurden unliebsame Journalisten in der Vergangenheit immer wieder massiv vom mexikanischen Präsidenten kritisiert. Auch Rosa hat mit ihren Mitstreitern eine Beschwerde eingelegt. Ihr Ziel? Mitspracherecht für die indigene Bevölkerung. Sie hofft, dass sie am Ende damit erfolgreich ist. Statt inmitten der größten Wirtschaftskrise in den Tren Maya zu investieren, solle der mexikanische Präsident die 5,4 Milliarden Euro besser in andere Projekte stecken, gerade in Pandemiezeiten. Wenn AMLO wirklich seine Landsleute liebt, so wie er es immer wieder betont, warum fängt er dann nicht einfach an, sich um ein besseres Gesundheitssystem zu kümmern? Rosa wird weiterkämpfen, sich Gehör verschaffen.
Der umstrittene Maya-Zug in Mexiko, das war heute unter anderem unser Thema in der Weltzeit. Und in der nächsten Folge dann geht es um Belarus, um die aktuellen Entwicklungen dort natürlich und um ein weniger aktuelles Projekt, nämlich Lukaschenkos AKW. Ich bin Ellen Hering, danke fürs Zuhören und tschüss.